Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Text aus Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 30 oder 31. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite mit den Nägelmalen und Wunden. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin, Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer von den Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Aber nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Herr, segne dieses Wort an uns allen. 2 Kernsätze fallen mir besonders auf in diesem Text. Sie stechen für mich hervor. Nämlich: Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und der andere Satz, den Thomas spricht, nachdem Jesus ihm angeboten hat, ihn sogar berühren zu dürfen: Mein Herr und mein Gott. Ich sehe geradezu, wie er vor Jesus auf die Knie geht, überwältigt von der Wirklichkeit und Gegenwart Jesu. Denn sie waren ja von Angst erfüllt, dass ihnen selber das gleiche Schicksal droht wie Jesus. Und sie waren verwirrt, weil Frauen am Grabe den Jesus nicht gefunden hatten, seinen Leichnam, den sie salben wollten. Aber Jesus in seiner Güte lässt sich sehen in dieser erschreckenden Zeit für die Jünger. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und Thomas bekennt: Mein Herr und mein Gott. Das ist Ostern, eine Wende im Leben der Jünger und sogar die Wende in der Menschheitsgeschichte. Wir denken ja auch dran, dass mit Jesus sogar die gesamte Zeitrechnung neu angefangen wurde. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit hatte die Jünger erfüllt. Genauso drückten es die Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, aus. Ihre Hoffnungslosigkeit. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und nun ist der Erlöser tot. Und die Frauen am Grab, die wenigstens noch seinen Leib mit Salben und Ölen behandeln wollten, auch sie voller Verwirrung und Zweifel. Von Maria Magdalena heißt es, sie stand draußen vor dem Grab und weinte. Und auch bei vielen von uns will möglicherweise nicht so recht die Osterfreude aufkommen. Kummer, Sorgen, andere Interessen und Schwerpunkte, Not, Tod, Überlastung. Wir fühlen uns so oft fern von Gott. Und wenn wir noch in die Weltgeschichte blicken, wie sie uns jeden Tag in der Zeitung und im Fernsehen vorgeführt wird, an den islamischen Staat und die Verfolgung der Christen in vielen Ländern dieser Erde, so fragen wir uns, können die Ostern feiern? Nicht ganz so dramatisch war wohl die Situation des Liederdichters, dessen Lied ich in einem bayerischen Gesangbuch gefunden habe. Er dichtet 1985: Ich höre die Botschaft, Jesus lebt, doch sehe ich nur, die Welt erbebt, weil Krankheit herrscht und Tod und Krieg. Wo find ich Jesu Ostersieg? Herr, steh mir bei. Ich höre die Botschaft, Jesus lebt. Ob dem nicht alles widerstrebt, was täglich unsere Welt bedroht, der Bosheit Trug, Gewalt und Not, Herr, steh mir bei. Ich höre die Botschaft, Jesus lebt. Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid. Mach es für deinen Trost bereit. Herr, steh mir bei. Ich höre die Botschaft, Jesus lebt. Ihr Boten, die ihr Hoffnung gebt, führt mich zum Auferstandenen hin, dass ich bei ihm geborgen bin. Herr, steh mir bei. Unser Glaube an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist, beruht zum einen auf den Zeugnissen der Menschen des Alten und Neuen Testaments und ihren Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, sodann auf den Zeugnissen der Kirchengeschichte, also Menschen, die in den 2000 Jahren seit Jesus Verschiedenstes mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Und schließlich gibt es da noch die Zeitgenossen, Menschen, mit denen wir reden können, die heute etwas über ihren Glauben und ihre Erfahrungen sagen können. Ein solcher Bote des Alten Testaments ist zum Beispiel Elia. Obwohl Gott bei der Witwe von Zarpat vorher doch dafür sorgte, dass trotz der Dürre das Mehl im Topf und das Öl im Krug nicht ausging, trotzdem starb ihr Sohn an einer Krankheit. Und sie machte dem Propheten Vorwürfe. Von Elia aber heißt es, er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, sieh da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde Wahrheit ist. Ein weiterer Zeuge für die Hoffnung, die wir haben dürfen, im Alten Testament bereits, ist der Prophet Jesaja. Er ruft aus, zunächst zu Gott gewandt, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde, denn die Erde wird die Toten herausgeben. Mit Jesus, aber auch schon bei Elia und Elisa, hat sich dieses Wort sichtbar erfüllt. Schier unübersehbar sind die Berichte im Neuen Testament über die Zeugen des auferstandenen Jesus. Da wäre zum einen Paulus im ersten Korintherbrief. Wahrscheinlich wurde dieser Text an einem der Ostertage bereits verlesen. Ich will ihn kurz noch einmal wiedergeben. Ich, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, also Zeitgenossen des Paulus. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt auch von mir als einer unzeitigen Geburt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich. Er listet sie auf, die Menge der Zeugen, die zu seiner Zeit zum Teil noch lebten. Und in den Evangelien, das wissen wir ja auch, gibt es etliche Erzählungen, wie der Auferstandene gesehen wurde, oder wie Engel den Betroffenen, den Traurigen, den Hoffnungslosen gesagt haben, er ist auferstanden. Mit den Berichten des Neuen Testaments ist die Reihe der Zeugen für den lebendigen Gott, für den auferstandenen Jesus nicht zu Ende. Da waren die Kirchenväter. Augustin ist der bekannteste. Dann die Reformatoren, Martin Luther, Ulrich Zwingli und andere. Schließlich die Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Ich möchte nur zwei aus unserer Region nennen, Ludwig Hofacker und Alois Hinhöffer, die dazu beitragen, dass wieder frisches geistliches Leben unsere Lande erfüllte. Vom Missionsfeld sind mir zwei Berichte in die Hand gefallen aus dem Jahre 2005. Das eine, die Heilung eines taubstummen Mädchens. Kakala strahlt über das ganze Gesicht und ist begeistert, schreiben Roland und Heidi Baker, Missionare in Mosambik, in einem Bericht vom 8. April 2005. Kakala spricht Heidi korrekt Silbe für Silbe Worte ins Mikrofon nach. Und das wühlt das ganze Dorf auf, denn alle wissen, dass Kakala von Geburt an taubstumm war. Die Leute rennen los, um Kakalas Mutter zu holen. Und bald stehen beide strahlend vor der Menge. Die Mutter bestätigt erneut, dass sie Kakala noch nie hatte reden hören. Diese Neuigkeit ist derartig groß, dass jemand wegrennt und ein kleines Mädchen zur Veranstaltung bringt, das ebenfalls taubstumm ist. Als Heidi und das Team für sie beten und ihr die Hände auflegen, kann die kleine Magdalena auf der Stelle ebenfalls hören und sprechen. Auch eine alte Frau kann wieder sehen. Jesus hatte ihr das Augenlicht zurückgeschenkt. Und von einer Muslima aus Urfa, dem Land der Tataren und Baschkiren, wird berichtet, diese muslimische Frau hatte einen Herzinfarkt und wurde in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert. 2 Tage lag sie dort und ihr Zustand war sehr ernst. Jemand hatte die christliche Gemeinde benachrichtigt und um Fürbitte gebeten. Als wir gemeinsam beteten, kam mir der Gedanke, schau auf die Uhr und merke dir die Zeit. Die Ärzte hatten die Frau inzwischen noch einmal untersucht und wagten nicht, mit ihrem Mann zu reden, denn sie stellten keinerlei Herzprobleme mehr fest und fürchteten, der Ehemann könnte sie wegen Fehldiagnose anklagen. Am Sonntag darauf kam die Frau in die Gemeinde und berichtete, zu einer bestimmten Zeit, genau übereinstimmend mit der Zeit, die ich mir gemerkt hatte, sah ich das Fenster offen. Es war hell und ich sah eine Gestalt. Ich kannte sie nicht, doch ich merkte sofort, dass es Jesus war. Er sagte zu mir, alles wird gut sein. Dann war ich völlig geheilt. Berichtet hat das ein Dr. Marco Gmür aus der Schweiz. Eine unserer Bekannten, die ich neulich am Telefon sprach, wir kamen auch auf Ostern zu sprechen, sie war von Beruf Krankenschwester. Sie erzählte mir, dass sie es 2-mal im Lauf ihrer Berufstätigkeit erlebt hatte, dass jeweils eine Patientin ihr von einer Jesus-Begegnung bzw. Jesus-Vision berichtet hatte. Nun mögen manche von uns sagen, das ist ja gut und schön mit den vielen Gottes-, Jesus- und Heilig-Geist-Erfahrungen in der Bibel. Auch die vielen Erlebnisse aus der weltweiten Missionsarbeit mögen ja alle geschehen sein. Aber was ist mit mir? Nun, in der Tat, da ist jeder Einzelne persönlich gefragt, inwieweit er es mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zu tun haben will. Folgende 4 Stichworte erscheinen mir hilfreich. Wort Gottes, Gemeinschaft, Gebet, Gehorsam. Es ist sicher schon manchem von uns, möglicherweise jedem von uns, einmal so gegangen, dass einen ein Wort Gottes, sei es ein gelesenes oder ein verkündigtes, uns im tiefsten Inneren getroffen hat, sodass uns die Realität Gottes ganz nahe gekommen ist. Ja, vielleicht unser ganzes Leben umgekrempelt hat. Vielleicht hat das Wort Gottes uns das geschenkt, was Thomas in unserem verlesenen Bibeltext erlebt hat. Den Frieden Gottes oder sogar die unbändige Freude über das, was Gott uns verheißen hat oder uns bereits geschenkt hat. Das Verständnis für das Wort Gottes gewinnen wir durchs Lesen, durch die Verkündigung und durch den Austausch über die Bibel, also in der Gemeinschaft. Dasselbe gilt für das Gebet. Wir können es allein im stillen Kämmerlein praktizieren oder zu zweit oder dritt füreinander und miteinander praktizieren. Es wäre äußerst interessant und hilfreich, einmal zu hören, was jeder Einzelne an Gebetserhörungen in seinem bisherigen Leben zu berichten hat. Schließlich der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Was der nächste Gehorsamsschritt für mich sein soll, lässt sich sicher nur individuell beantworten. Aber auch hier kann das Gespräch mit einem Mitchristen oder dem Pfarrer hilfreich sein. Vielleicht zum Schluss 2 eigene Erfahrungen auf dem Weg mit Gott. Die eine, als ich Jugendlicher war, unter der Verkündigung des Evangeliums überfiel mich das Bewusstsein, du bist ein Sünder. Du gehst verloren. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Aber es wurde das Angebot gemacht, nicht nur selber Gott um Vergebung zu bitten, das hatte ich dann lange Zeit getan, aber fand zu keinem Frieden und nahm dann das Angebot an, einmal zu beichten, die Sünden auszusprechen, sich die Vergebung zusprechen zu lassen, und die Erfahrung war umwerfend, vorher zu Tode betrübt, hinterher himmelhoch jauchzend. Gott, Jesus, vergibt. Ich war mir dessen gewiss. In den 90er Jahren kam ich in eine Krise. Es war mit meinem Christenglauben nicht ganz so, wie ich es in der Bibel las. Und war ziemlich unglücklich. Damals war ich noch etwas jünger und ein bisschen sportlicher, habe gejoggt, las vorher von den aufrichtigen Bekenntnissen eines russischen Pilgers, der das immerwährende Gebet des Herzens praktizierte. Zum Beispiel eine Möglichkeit: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Oder: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, sei mir Sünder gnädig. Und das habe ich dann beim Joggen gebetet, viele Tage und Wochen lang, und habe erst Jahre später gemerkt, dass Gott, ohne dass mir mein Gebet noch bewusst war, mein Gebet erhört hat. Ich kam mit Christen zusammen, die einen so frischen Glauben hatten, die so nah am Wort Gottes waren, dass sie für Kranke beteten und es passierten Heilungen, dass ihnen die Erfahrung des Heiligen Geistes eine Realität war und Gott in seiner Gnade und Güte hat mir das auch geschenkt, diese Erfrischung des Glaubens, ja die Begeisterung für Gott durch den Heiligen Geist. Ich war ja als Religionslehrer tätig am Fritz Erler und Heinrich Wieland Gymnasium und muss bekennen, ich habe in einer ganz anderen Begeisterung Religionsunterricht erteilt. Ich konnte Bibelwort und Erfahrung von heute den Schülern kombiniert demonstrieren. Und obwohl es ja so oft heißt, Religionsunterricht ist langweilig, mir haben doch oft Schüler gesagt, sie fanden es interessant und haben mir in der Tat zumindest von Zeit zu Zeit gebannt zugehört. Wir haben einen gütigen Gott, der es gut mit uns meint. Selbst in schwerer Krankheit und Not, wenn es nicht zu einer Heilung führt, will Gott unser Trost und Halt sein, das Fundament unseres Lebens. Gott, der uns ewiges Heil, Friede und Freude in der Gemeinschaft mit ihm verheißt. Und das möchte Gott uns neu schenken, dass wir aufleben, dass wir diese Freude, wie Thomas und die ersten Jünger es erlebten, dass auch wir von dieser Freude, diesem Frieden, dieser Begeisterung für unseren großen Gott und Jesus und den Heiligen Geist erfüllt werden. Amen.